Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Ich seit ca. 10 Jahren, du, Michi, seit knapp 2 Jahren. Mittlerweile sind es sogar schon mehr als 2 Jahre, gell?
Ja, ich glaube, jetzt sind wir dann bald bei 3. Bald müssen wir ändern.
Wir müssen es ändern,
das Intro. Den Einstieg auf 3 Jahre.
Auf jeden Fall verkosten wir nach wie vor jede Woche einen Wein gemeinsam. Der eine weiß nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Und weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten, Michi?
Ja, selbstverständlich. Mhm. Das weiß ich noch, weil den vergisst man nicht so leicht. Yes. Das war halt was sehr Besonderes. Das war der Lutzmannsburg Alte Reben 2017 vom Weingut Moritz. Das habe ich mal gemerkt, man sagt Moritz und nicht Moritz.
Ja, genau.
Wie ich das davor eigentlich fälschlicherweise eine Zeit lang gemacht habe. Sagen zumindest böse zu mir. Jedenfalls, das war wirklich eine ganz große Ikone der blaufränkischen Welt, wenn man so will. Und super für Weihnachten.
Yep. Also,
ich kann ihn jetzt richtig aussprechen, er hat mir taugt. Und vergessen wir ihn so schnell auch nicht.
Sehr gut, alles richtig gemacht mit der Folge. Und was hast mir du heute mitgebracht?
Ich habe dir was anderes mitgebracht.
Sehr gut.
Wie du schon siehst.
Hallo.
Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen aufklären, was wir da im Glas
sehr gerne
sehen.
Wir haben endlich einmal wieder, und es war Zeit,
ja,
einen Schaumwein.
Ja. Yes.
Und Michi, das ist natürlich perfekt ausgewählt, weil diese Folge erscheint ja relativ kurz vor Silvester. Das heißt, alle, die diese Folge hören und Interesse haben an einem wahrscheinlich relativ spannenden Schaumwein, so wie man das jetzt entgegenkommt, die können sich dann natürlich nur besorgen in der Woche davor.
Ja, das geht ja aus.
Optimal getimed.
Haben wir gedacht, das ist für Silvester was ganz Schönes. Ein bisschen Schaumwein, trotzdem ein bisschen was Spannenderes. Nicht das ganz Klassische, aber
ja, genau,
du wirst das gleich merken. Ja,
es wird dann nicht klassisch.
Ja, sehr gut.
Also, ich beschreibe mal ganz kurz, was ich tatsächlich sehe, bevor ich über die Nase spreche. Wir haben da Perlage, eine ganz feine. Du hast den vorher schon offen gehabt, gell?
Nein.
Oder ist der ganz frisch
offen? Der ist ganz frisch offen.
Naja, dann haben wir generell eine sehr, sehr feine Perlage.
Ganz frisch offen. Mhm. In der Sekunde vorher geploppt.
Ah, sehr gut. Nicht intensiv, aber auf jeden Fall da und wie schon gesagt, fein.
Ja.
Und wir haben eine sehr, sehr intensive Farbe, so richtiges Goldgelb, hätte ich gesagt, ist das sogar. So richtig, richtig, richtig intensiv. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht. Boah.
Also,
geil.
Ich hab ein Glas davon in meinem Leben schon getrunken, vor einiger Zeit. Und da, wie ich das Glas getrunken habe, habe ich mir gedacht, ui, ist das geil. Deswegen ist er heute hier.
Nein, ich freue mich schon mal sehr, dass er da ist, weil bist du fertig? Es ist schon geil.
Es ist so geil. Oder?
Danke.
Ja.
Okay, ich erzähle euch einmal ganz kurz, wieso mir das so zum Lachen bringt, zum Schmunzeln bringt.
Bitte, ja.
Glücklich macht.
Sag uns, was du in der Nase hier riechst.
Wir haben in der Nase all die Schaumweinnoten, die ich liebe. Also wir haben natürlich einen extrem schönen, exquisiten Brioche-Ton. Nicht Toastbrot oder sowas in der Richtung, sondern ich finde, es ist richtig briochig.
Ja.
Richtig geil. Dazu. Dann haben wir zudem, meiner Meinung nach, relativ intensiv Birne in dem Fall.
Habe ich auch, ja. Also ich finde auch, es geht so in diese Birnenrichtung, so voll schön, voll intensiv.
Ja, richtig aber intensiv alles.
Aber sehr elegant, ne? Also wenn man jetzt an andere Birnenaromen, die wir schon auch vielleicht im Podcast zum Beispiel gehabt haben.
Ja, das ist was ganz anderes.
Das ist auf einer super eleganten Birnenseite, weil ich finde so Birnenaromen, die halt ein bisschen erdiger daherkommen, hast öfter mal.
Ja.
Das ist richtig, also das ist wirklich so eine fein geschnittene Birne, ganz frisch.
Also Leute, stellt euch vor, ihr habt so einen extrem geilen, frischen Brioche vom Bäcker mit so Mandelplättchen obendrauf,
ja,
ein bisschen Butter obendrauf und dann, ihr könnt entweder einfach Birne dazu essen oder dazu so eine ganz frische Birnenmarmelade obendrauf.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das ist mein Leben. Ich sag's dir, das ist super geil.
Ich wollte gerade sagen, so ganz frische, nämlich nicht intensive Marmelade,
nicht
sondern so nicht süß, sondern einfach nur schön fruchtig, frisch. Ach, ja, genau so.
Genau, also ein bisschen diese Nussigkeit habe ich da in dem Fall.
Ja, habe ich auch.
Dieses Mandelige.
Habe ich auch, bin ich voll bei dir.
Sehr gut. Ja, einfach wunderschön. Also mein Herz, es ist alles super harmonisch. Es sticht nichts extrem heraus. Es ist aber trotzdem insgesamt sehr intensiv in der Nase. Also es ist durchaus ein intensiver Geruch.
Ich finde auch, es ist ein intensiver Geruch. Es ist insgesamt trotzdem sehr kühl,
ja,
natürlich.
Ja, es ist absolut nichts süß in dem Sinne.
Na, sehr kühl, sehr frisch, eben dieses frische Brioche-Thema.
Ach, wunderschön.
Nimm mal einen Schluck.
Sehr gerne. Absolut top. Du hast am Gaumen wieder die ganzen Aromen, die wir vorher schon besprochen haben.
Ja.
Ich bin wieder ganz stark bei meinem Brioche mit Butter und Marmelade.
Ja, ich bin bei der Butter, bin ich so richtig bei dieser, was oft im Lokal so...
frische.
Ja, frische, aber so gebräunte Butter so ein bisschen.
Ah,
so.
Ja, ja.
Finde ich so ein bisschen, also bei dem bin ich halt wirklich hundertprozentig. Ja. Das kommt voll hin. Und alles andere trifft sie eh wieder, wobei die Birne da zurückgeht. Also diese, diese Fruchtnoten sind weit, weit weniger, finde ich, als wie
ich finde, es ist insgesamt ein bisschen marmeladig, also ein bisschen weniger dieses ganz frische, intensive, das du in der Nase so hast. Und du hast da jetzt einerseits eine sehr, sehr schöne Säurestruktur. Mhm. Also einfach optimal, du hast eine sehr feine Perlage, also man sieht es ja schon im Glas, es ist jetzt nicht super, super intensiv, aber es ist definitiv da, es gibt dem Ganzen eindeutig Leben und einfach geil. Also all around super, super, super geil. Und auch ordentlich Körper, und er bleibt extrem lang.
Er bleibt extrem lang. Und du hast hinten auch so eine schöne Salzigkeit.
Also ja, total.
Richtig geil. Und was ich habe, so ganz leicht, ist so ein bisschen dieses Ingwer-Thema für mich.
Ingwer, lass mich noch einen Schluck nehmen.
Und ganz leicht, aber ist vielleicht auch nur mein Zugang. So ganz leicht habe ich das drinnen.
Ah, einfach ein Wahnsinn. Super, super, super gut.
Knochentrocken natürlich, egal.
Ja, was anderes habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Es gibt aber im Schaumwein sehr, sehr intensive Stufen der Süße. Also von halbtrocken angefangen bis hin zu richtig, richtig süß.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein Brut Natur.
Ist es?
Zero Dosage wahrscheinlich.
Ist es, ja. Und sehr schön.
Ja, das spürt man. Also es ist wirklich knochentrocken. Aber ihr hört es heraus, du hast wirklich einen Haufen Aromen. Du hast durchaus wirklich am Gaumen ein bisschen Frucht und diese Hefigkeit so ein bisschen, also dieses Brioche so ein bisschen. Aber das heißt nicht, dass es süß sein muss auf irgendeine Art und Weise.
Nein, das spürst du immer. Aber ich finde, also wirklich, was du auch vorher schon gesagt hast, eben wie lang der bleibt, gerade für Schaumwein, das finde ich, das ist richtig schön.
Es ist ein wunderschönes Ding.
Weil ich meine, ich sitze jetzt da und höre dir zu und denke mir so, was da alles noch in meinem Mund abgeht.
Vor allem ganz am Schluss, jetzt hast du ein bisschen diese eher getrockneteren Früchte und Nussigkeit. Das habe ich ganz gerne mal bei solchen Sachen, die relativ langes Hefelager gehabt haben, die einfach schon ein bisschen Reife haben, einfach tertiäre Aromen.
Ja.
Und also Aromen, die von der Reife stammen, nennen wir tertiäre Aromen, damit wir das einmal wieder eingeschmissen
stimmt,
haben.
Genau, stimmt, sehr gut. Ist richtig, nicht voraussetzen solche Sachen, weil ist nicht jedem so ein Begriff. Ja.
Wunderschön.
Hast du irgendeine Ahnung, was das sein
ist? Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich schon sehr drauf zu hören, was das ist. Ich muss auch dazu sagen, im Schaumweinbereich kann ich wahrscheinlich nichts zuordnen.
Ja,
also, ich sollte eindeutig mehr Schaumwein trinken. Natürlich. Wissen wir jetzt. Aber zu einem Winzer zuordnen in Österreich tue ich mir sehr, sehr schwer. Ich überlege gerade, wer das machen kann. Weil es ist schon sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen.
Genau, das ist mein Punkt. Das ist die Schwierigkeit, finde ich, weil wer kann so was Geiles eigentlich machen?
Nein, keine Ahnung. Also die einzigen, die mir einfallen, wo ich jetzt im letzten halben Jahr irgendwie Schaumwein gehabt habe, die mir tatsächlich gemerkt habe, das ist wahrscheinlich nicht der Winzer, aber die mir gemerkt habe, waren die Andorfers, die tatsächlich sehr, sehr coolen Schaumwein auch machen.
Ja.
Eben mit dem, ich glaube, mit dem Mast und mit dem Heunisch gemeinsam, also mit zwei Lokalen in Wien gemeinsam.
Stimmt,
Das ist was ganz anderes als das, da muss man dazu sagen. Es ist, glaube ich, kein Petnat, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist auch von der Farbe viel dunkler bei denen und so weiter. Also das waren auch spannende Schaumweingeschichten, die ich da gehabt habe. Aber ansonsten, puh, wer macht sowas in Österreich? Ich glaube, du musst mir das erzählen.
Ich glaube, ich muss das erzählen. Und wir sind nicht ganz in Österreich.
Sneaky!
I'm sorry. Wir sind nämlich hier bei einem Weingut, das für meine persönliche Entwicklung in dieser ganzen Szenerie sehr wichtig war.
Aha.
Nicht unbedingt mit diesem Getränk hier, aber mit einem anderen Wein. Und ich habe ihn mitgenommen, weil eben Silvester und weil es halt so ein ganz besonderes Ding ist, weil ich es auch extrem geil gefunden habe.
Ja.
Und weil ich dieses Weingut schon sehr lange vorstellen wollte.
Oh.
Und ich mir dachte, ich kann mich da ein bisschen über die Grenze wagen.
Für sowas auf jeden Fall jederzeit.
natürlich. Nachdem du das mit der Domain Siering auch schon gemacht hast, nämlich nach Slowenien da ein bisschen zu gehen, gehe ich ein bisschen weiter nach Slowenien rein.
Sind wir bei Vino Gross?
Ja! Wir sind bei Vino Gross. Die Geschichte dahinter vielleicht ganz kurz. Also Vino Gross ist Maria und Michael Gross in der Steierska Slowenia.
Genau.
Also wir sind in Slowenien, in dem eben steirischen Teil quasi, der sich von der Landschaft her wirklich weiterzieht.
Ne? Ganz ähnlich, alles hügelig, schön grün.
Genau, auch klimatisch und so. Auf das kommen wir eh alles noch. Und wir haben das ja schon eben bei der Domain Siringer gehabt, nur wir sind ein bisschen weiter südlich, also ein bisschen weiter unten, wirklich schon fast an der Grenze zu Kroatien. Mhm. Und mein Zugang zu dem Ganzen ist das, dass ich einfach einen dieser ersten Aha-Momente und Aha, so geht das, Momente mit Wein verbinde mit Vino Gross.
Ja.
Mit dem Furmint Gorzer, den ich im Mast in Wien damals das erste Mal gefunden und getrunken habe. Und ja, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, Vino Gross muss irgendwann mal kommen. Wir haben den Wein auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt im Podcast. Mhm. Und das ist der Furmint Brut Nature 2013. Also das ist Furmint und das finde ich halt auch so geil, weil
da war ja
Furmint und Sekt, nie im Leben.
Chancenlos.
Es geht schon so ein bisschen mit diesem Nussigen, mit diesem Heu-Thema, das so ein bisschen anklingt, aber schwierig. Ne? Plus, das halt bei Schaumwein da hinzukommen.
Ja, das ist bei Schaumwein generell so. Also ein paar Noten, die das Ganze im Normalfall überlagern, gerade wenn er ein bisschen Hefelager kocht oder längeres, dann hast du im Normalfall so ein bisschen die drüberliegenden Noten, diese Hefigkeit und so weiter. So geil.
Es ist so geil. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das so bringen. Mhm. Und ja, das Spannende an dem Ganzen ist nicht nur, dass es ein geiler Schaumwein ist. Das Spannende an dem Ganzen ist auch, dass es der erste Schaumwein der Familiengeschichte von Gross ist.
Wirklich? Und sowohl in der Steiermark als auch
Der Michael Gross kommt ja aus dem Weingut Gross.
Genau.
Ist einer der Söhne. Mhm. Sein Bruder, der Johannes, leitet das Weingut heute. Sein Vater, der Alois, ist ganz, ganz bekannt. Mhm. Der hat in der Steiermark extrem viel gemacht für steirische Weine und auch für das, wie man steirischen Wein quasi heute wahrnimmt. Ne? Und die haben eine Familiengeschichte über 100 Jahre. Mhm. Ne? Also das Ganze ist, glaube ich, irgendwann 1905 oder 1907 ist das Weingut in der Steiermark gegründet worden. Und das ist tatsächlich der erste Schaumwein. Das haben die noch nie gemacht. Und im Jahr 2013 hat Michael mir erzählt, haben sie einfach viel ausprobiert. Mhm. Also bei Vino Gross haben sie viel ausprobiert, haben viel Sachen probiert. Und der Furmint ist in dem Jahr sehr spät reif geworden, sehr gut ist. Mhm. Trotzdem niedrigen Alkohol gehalten. Das heißt, sie haben gesagt, super Quali, da können wir was machen. Mhm. Und dann ist irgendwie so gekommen, ja, probieren wir doch einmal Sekt. Und er hat halt gesagt, sie sind da schon ein bisschen naiv an die Sache herangegangen, weil er hat keine Ahnung von Sekt. Also er hat es noch nie gemacht, er hat einfach gesagt, na, probieren wir das einmal. Und die haben den Grundwein so gemacht, wie sie halt den Wein machen würden. Und haben nicht darüber nachgedacht, ist das jetzt gut für Sekt so oder nicht oder wie damals.
Wild,
ja. Und das Einzige, was ihnen klar war, war, sie wollen Method traditionell machen. Also sie wollen diese Champagner-Methode quasi umsetzen. Und er sagt aber auch dazu, er war noch nie in der Champagne. Also es ist jetzt nicht so, als wie man es behaupten könnte, er hätte es dort gesehen und setzt es halt jetzt um.
Ja, ich meine, die Methode traditionell wird ja bei uns in Österreich genauso umgesetzt.
Genau, ja, richtig. Aber der Zugang, jetzt das so wie in der Champagne zu machen, kommt einfach nicht daher, dass er dort jemals war. Keine Ahnung, ja. Ja, sie haben halt ganz drauf gepresst, sehr schonend, langsamer Pressvorgang, spontan vergoren, biologischer Säureabbau, großes Holzfass. Dann 12 Monate Vollhefe und dann haben sie es versekten lassen, das muss man auch dazu sagen.
Ah, ja.
In dem Fall bei dem einzigen in der Steiermark, wo das, glaube ich, richtig gut funktioniert, Hannes Hagkamp.
Ah, bei Hagkamp. Ja gut,
dann also, ja. Genau, das war so mein Zugang, wie man das erzählt hat. Ich gesagt, okay gut, hätte ich auch so gewählt quasi, also wirklich eine Sekt-Koryphäe in der Steiermark, sagen wir so. Der Michael Gross hat ja gesagt, er möchte haben, dass bei ihm auch der Wein im Vordergrund steht. Er will nicht einfach jetzt lustige Bubbles machen, sondern das muss auch weintechnisch passen und deswegen sei Zugang einfach wirklich, wie wenn ich Wein mache, an das ranzugehen und dann einfach versekten lassen. Mhm. Und auch das Thema Zeit war von Anfang an klar. Mhm. Und zwar 5 bis 7 Jahre flaschenreif.
Ja.
Das heißt, sie haben das dann so gemacht, dass nach 5 Jahren die ersten 1000 Flaschen degagiert haben. Mhm. Ohne Schwefel, ohne Dosage. Haben wir eh schon auch festgestellt, dass das so ist. Und dann nach 7 Jahren die nächsten 1000 Flaschen. Mhm. Das ist übrigens einer davon. Mhm. Und im Endeffekt immer so weiter, bis die jeweilige vorherige Charge verkauft ist im Endeffekt. Also ein ganz, ganz pragmatischer und simpler Zugang eigentlich. Einfach nur dieses, sie haben gesagt, sie wollen eigentlich das 5-7 Jahre so in die Richtung, so es geht. Das probieren sie auch beides aus quasi. Mhm. Sie machen nicht gleich alles auf einmal. Genau, und insgesamt hat es halt 3300 Flaschen gegeben von dem Ganzen. Ein paar gibt es noch, sind ein paar am Markt. Kann man auch noch erstehen, dass das geht. Ne? Kommen wir dann eher noch natürlich dazu. Ja, sie waren selber auch ein bisschen überrascht, wie geil das funktioniert hat. Also das ist halt wirklich mega, mega geil. Und hätte man jetzt natürlich sagen können, naja, wahrscheinlich machen sie jetzt ob jetzt jedes Jahr sowas. Nein, natürlich nicht, weil er sagt halt, das geht dann, wenn die Natur sagt, das funktioniert.
Ja.
Wenn das alles zusammenpasst. 2018 war wieder so ein Jahr. Das heißt, es ist wieder einer in the making.
Sehr gut.
Beim 2018er, und auch das finde ich cool, haben sie dann gesagt, na gut, jetzt wollen wir das versägte Wasser überprobieren und machen wirklich alles selber. Also das ist der Plan, sie machen jetzt alles komplett selber und der wird dann 2024, 2025 so am Markt kommen, sagt er. Also ungefähr in die Richtung wird es gehen. Sie setzen sich da jetzt auch nicht irgendwie, klar, keine harten Deadlines oder so, wo das sein muss, wie es halt passt. Ja, und was er auch gesagt hat, ist halt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass sie diese ganzen Kniffe und alles, was man vielleicht beachten würde beim Sekt, nicht kennt haben, weil es halt da ganz ohne irgendwie, so muss das sein und so muss das sein, einfach recht easy drauf zugegangen sind und einfach einmal probiert haben. Und er sagt halt, vielleicht macht er immer noch irgendwie Sachen falsch, die, wo jemand, der lange Sekt macht, sagen wird, das kannst du nicht so machen oder das kannst du nicht so machen, aber er sagt, ja, für sie funktioniert super, das Ergebnis hat super passt. Deswegen scheint es mit dem Grundwein, mit dem Furment so zu funktionieren, machen sie das auch weiter. Und ja, wenn es geht, machen sie das.
Sehr cool. Also ich habe wirklich noch nie einen Schaumwein gehabt mit der Grundweinsorte Furment.
Ich
finde es super
spannend. Richtig, ich auch nicht. Er hat gesagt, er wisset auch keinen, wo das so wirklich so, hat er jetzt auch nichts am Schirm, wo das so irgendwie gemacht worden ist. Sie haben sich einfach gedacht, ja, das wollen sie probieren, irgendwie ist das gerade ein geiles Jahr. Und durch die ganzen Parameter, die alle zusammenpasst haben, haben sie irgendwie gesagt, probieren wir mal Versekten aus. Ja, wir haben eh schon jetzt rausgehört, Furmint spielt eine ganz, ganz große Rolle in dem Weingut. Du willst natürlich auch ein bisschen, schätze ich, wissen, und auch unsere ZuhörerInnen wollen das wissen, wie ist das gegangen, dass der Sohn von einem österreichischen Weinbauern oder von einer österreichischen Traditionswinzerfamilie eigentlich auf einmal nach Slowenien kommt. Erzähl da alles gleich im Detail.
Sehr gut.
Ich möchte zwischendurch ganz kurz die Bewertung machen und den Hinweis, wo man das Ding kriegt. Sagen wir mal, was du dazu sagen würdest.
Du hast es vorher schon rausgehört, dass ich das einfach super, super geil finde. Also wir sind da irgendwo sehr dicht bei den Zähnen dran, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich finde das einfach wahnsinnig cool. Ich finde es super, super spannend, dass Furmint gewählt wurde als die Rebsorte. Er ist extrem schön balanciert. Also wenn mir irgendwer gesagt hat, ja, das ist ein Schaumwein auf Basis von Furmint, hätte ich gesagt, hä?
Wie?
Was? Was?
Gibt's nicht.
Habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie gesehen. Gibt's sicher nicht. Super, super geil. Find's also ich war irgendwo bei wahrscheinlich 9,7, 9,8. Recht viel geiler. Ist schwer.
Ja, ich glaube auch. Also ich bin da sowieso ein bisschen vorbelastet natürlich mit Wiener Gross, weil das einfach halt das, wenn mich wer fragt, was war der erste Wein, der die so getriggert hat, dann fällt mir der sehr, sehr schnell ein. Das war sicher einer der ersten. Ich bin auch bei einer 9,8 irgendwo in die Richtung. Das ist halt einfach saugeil. Und ich habe davor auch noch nie vom Insekt getrunken gehabt. Und man kriegt den Wein entweder direkt beim Weingut Gross, also einfach Weingut Gross eingeben, kommt es auf die Seiten, nicht schocken lassen, dass da in der Südsteiermark seid quasi. Die haben den Online-Shop für alle gebündelt quasi, und die zwei Brüder machen ja auch ganz viel miteinander, auf das kommen wir eher noch. Er kostet so 35 Euro.
Ist was, auch, nur?
Ich wollte gerade sagen, du sagst,
Nein. Jetzt hast du mich geschreckt.
Der kostet im Onlineshop von Jana 35 Euro, du kriegst den auch bei Vino Spirit zum Beispiel, der kostet glaube ich 38 oder so. Also wirklich sehr, sehr erschwinglich.
Obwohl der 7 Jahre...
Ja, ja.
Was? 7 Jahre Donnerstag
oder? Einkaufen.
Was zur Hölle. Ja, lass mich, ich muss ganz kurz unterbrechen, diesen Podcast, ich muss schon einkaufen gehen.
Ich muss an dieser Stelle auch noch erzählen, wo ich das erste Mal getrunken habe.
Ja, bitte.
Nämlich in der hauseigenen Weinbar quasi, bei Geschwister und die Weinbar, bei einer Pop-Up-Weinbar.
Ah, cool.
Das haben nämlich die beiden Geschwister, oder eigentlich dann die Geschwister und die Geschwister, auf das kommen wir auch gleich noch, gemacht, die beiden Großfamilien gemeinsam, also der Michael mit der Maria und der Johannes mit der Martina gemeinsam. Die vier haben diese Pop-Up-Weinbar gegründet und ich war dort in Ehrenhausen. Das war irgendwann, glaube ich, im Mai oder so. Und der Sommelier dort, der das Ganze auch übernimmt, der auch diese ganze Weinbar quasi für sie checkt und so, ist auch ein guter Freund von einer, der hat gesagt, ja, das ist was ganz Geiles, probier doch einmal ein Glasl von dem. Und ich habe das immer auf der Karte zuerst gesehen. Ich habe gedacht, Furmint und Brut Natur, was erwartet mich da bitte? Und habe gesagt, ja, das möchte ich unbedingt kosten. Und habe dann natürlich sofort mitgenommen, weil ich gesagt habe, okay, das muss irgendwo hergezeigt werden mal. Ja. Und ja, diese Weinbar wird es übrigens auch, das darf ich jetzt schon verraten, wird es auch 2022 wieder geben. Also es ist Pop-Up-mäßig immer nur von bestimmten Zeitpunkten offen und so. Aber ich glaube, im Frühjahr machen es dann wieder auf 2022. Mitten in Ehrenhausen, also ein super, super Spot.
Sehr cool.
Sehr, sehr fein. Und die haben immer eine richtig geile Weinauswahl. Nicht nur die eigenen, sondern eben auch international spannende Winzerinnen und Winzer, die es auf der Karte haben. Also sehr, sehr große Empfehlung. Und jetzt zur Geschichte, zur Geschichte von Michael und von Vino Groß. Und wir starten natürlich in der Steiermark beim Weingut Groß. Und zwar haben der Michael und sein älterer Bruder, der Johannes, der ist 2 Jahre älter, die haben das Weingut vom Alois Groß mit 19 bzw. 21 Jahre Nummer.
Zu jung?
So jung, ja. Und zwar ist es auch den Eltern ganz wichtig, dass sie das so jung machen, weil sie auch gesagt haben, wenn du da mit dem jugendlichen Elan reingehst, lernst du nochmal viel mehr quasi. Und das war, glaube ich, in den Elterngenerationen auch immer so, dass die recht jung übernommen haben und die haben das alle ganz gut gefunden. Und deswegen ist das auch so weitergegangen, dass sie gesagt haben, okay, mit 19, 21 sitzen eigentlich jetzt die zwei am Ruder. Und das war ums Jahr 2005 herum. Ja. Und damals haben sie auch gerade die ersten Weingärten in Slowenien gekauft. Und das war mehr so geplant eher als, ja, geile Gegend, ein Haus zum Zurückziehen so ein bisschen. Und gar nicht so auf, sie machen da jetzt groß Wein. Aber natürlich war das wieder mitten in einem Weingebiet und ja, im Weingärten rundum haben ein paar dazugehört. Und das ist dann halt so weitergegangen, dass die Nachbarn dort auch gesagt haben, ja, wenn es noch mehr braucht, wir hätten dann ein bisschen Grund, den wir verkaufen würden. Und sie haben halt gesagt, ja, und mit der Zeit ist das immer ein bisschen größer geworden. Und sie haben immer mal ein bisschen was gemacht. 2011 ist dann der erste Weiner dort entstanden. Und dem Michael Groß hat einfach diese Region schon immer komplett fasziniert. Also der sagt einfach selber, er ist dort gestanden und hat gewusst, boah, das will ich machen, da will ich Wein machen. Punkt. Sofort vom ersten Anblick quasi, wie das passiert ist, 2005. Und 2013 hat er dann die Maria kennengelernt, die übrigens eben die Schwester von der Martina ist, also von der Frau vom Johannes. Das heißt, die zwei Brüder haben 2 Schwestern geheiratet, ganz lustig.
Ah, ja.
Deswegen auch das ganze Geschwisterthema, was über ihr mitspielt, das gilt nicht nur für sie zwei, sondern auch für andere Partnerinnen. Ja, und die Maria hat dieses Gefühl sofort geteilt und hat auch gesagt, boah, das ist es, das ist eine Region, Wahnsinn, ich will da was machen. Und dann war es halt recht schnell klar, dass das so ein bisschen sein Baby ist, das Thema Vino Groß. Der Johannes und die Martina auf der anderen Seite haben eben im Betrieb in der Steiermark mehr und mehr übernommen und so hat es halt dann perfekt passt, dass eben Michael und Maria Vino Groß gemacht haben, Johannes und Martina eben das Weingut Groß weitergeführt haben in der Steiermark und weiterhin gemeinsam eben Sachen machen wie die Weinbau, was ich schon gesagt habe. Es gibt da zum Beispiel die Linie Groß und Groß, wo sie eben wirklich dann Einstiegsweine gemeinsam machen. Dann gibt es die Traubensäfte Flein. Weiß nicht, ob du die kennst.
Nein, die kenne ich gar nicht.
Ist cool. Unbedingt aus. Die sind einfach super für antialkoholische Begleitung, weil das ist wirklich nicht nur so, wie du es der Traubensaft vorstellst, dass du sagst, ja, Traubensaft gespritzt, 0,5 Liter und Leihwand Durstlöscher, sondern das ist wirklich spannend und auch wirklich leiwand, wenn du sagst, ja, du hast irgendwie eine Autofahrerin oder einen Autofahrer oder du bist wirklich in einer antialkoholischen Gesellschaft oder so und das trinkt gar nicht was. Das kannst du nämlich im Weinglasl auch schön servieren und das macht auch Spaß, das ein bisschen zu verkosten und ein bisschen reinzumriechen und so. Also ist ein bisschen komplexer als der klassische Traubensaft und halt ein bisschen spannender gemacht. Also eine sehr große Empfehlung dafür. Und ja, für sie war es halt irgendwie klar, dass sie das so aufteilen quasi, dass er Vino Groß macht und der Johannes eben das Weingut in der Steiermark weiter nimmt und dann war auch klar, dass man das eigentlich irgendwie halt trennen muss, was den Auftritt betrifft. Ja. Weil sonst kennt man es ja nicht aus und sonst wirkt es irgendwie so, als würde jetzt die Familie Groß quasi einfach nach Slowenien gehen, da ein bisschen was abbauen und dort halt quasi billig Wein machen oder so, wie auch immer. Es kommt halt falsch um. Ne? Ja, dann haben sie halt Etiketten selber gemacht, neue und alles. Und 2016 haben sie das dann wirklich aufgeteilt. Also 2016 ist Vino Groß dann wirklich auf eigenen Beinen gestanden. Und das heißt, das hat er mir auch erklärt, warum das so wichtig ist, erst 2016, weil er gesagt, naja, du musst die Region halt wirklich kennen, damit du dort arbeiten kannst. Und er hat gesagt, 2016, da hat er jetzt 11 Jahre quasi mit dieser Region verbracht, weil 2005 haben sie angefangen, 2016 wirklich auf eigene Beine übernommen. Und da hat er gesagt, jetzt ist es bereit dafür, dass das wirklich das eigene Weingut ist, das eigene Projekt und sie sich voll auf das konzentrieren. Mich jetzt natürlich auch interessiert, wie das war, so mit Slowenien, Österreich. War das nicht irgendwie ganz anders? Wie haben die euch ernst genommen da drüben und so? Und er hat gesagt, naja, man muss sich das so vorstellen, es ist halt schwer vorstellbar, wenn man nicht jetzt aus der Südsteiermark ist, sagt er halt, man muss sich so vorstellen, für ihn war Slowenien und gerade dieses Gebiet der Steiermark, Slowenien immer näher als irgendwie jetzt Tirol oder irgendein anderes Bundesland in Österreich. Er gesagt hat, die Traditionen sind dieselben, die Lieder des Singens sind viel dieselben, teilweise sind die Ausdrücke dieselben. Das haben wir auch schon gehört bei Taus zum Beispiel mit Opak und so, wo auch slowenische Anklänge drin sind. Und so.
Genau.
Das heißt, er hat gesagt, für ihn hat es diese Grenze zwischen Österreich und Slowenien eigentlich nie gegeben. Das war nie ein echte grenzfern gefühlt, sondern das war immer irgendwie so ein leibender Austausch. Und sie haben auch von Beginn an eigentlich urviel mit den Nachbarn zu tun gehabt. Und das hat sehr geholfen, sagt er, dass die sie halt da schon mal ernst genommen haben. Aber, das sagt er natürlich auch, es war schon so, dass die halt einmal schauen. Der kommt dann aus Österreich, der kauft irgendwie da jetzt Flächen zusammen. Wie ist das? Da wird man mal ein bisschen angeschaut. Er hat gesagt, da bist immer so ein bisschen unter Beobachtung quasi. Gerade Behördengängen, so hat er gesagt, ja, ist aber in Österreich eh auch so. Natürlich, wenn du von woanders herkommst, ist das alles einmal ein bisschen komplizierter.
Klar, und das war halt gerade am Anfang, ne? 2005, genau. Das war so relativ frühestmöglich, das haben wir bei der Domain Ziringer ja auch schon gehört.
Genau.
Dass es ab dann tatsächlich
gegangen ist. Ja, ab dann ist es gegangen, genau. Und da war es am Anfang natürlich behördentechnisch schwierig.
Ja.
Und auch das Thema Weinszene und Gastro war schwierig, sagt er. Weil die haben halt auch so ein bisschen, naja, das ist jetzt irgendwie so Outsider-Ding, die kommen von Österreich, das ist nicht unser Produkt. So. Mhm. Und dadurch, dass sie aber das immer kommuniziert haben, eigentlich, dass das nicht ein Spaßprojekt ist, was sie irgendwie in 3 Jahren wieder aufhören, sondern dass sie das langfristig machen wollen und dass ihnen das sehr, sehr, sehr wichtig ist, sagt er, ist es halt dann gegangen, dass das sie mittlerweile im Draht hat und mittlerweile ist so, dass halt die Slowenien und gerade diese Wein- und Gastro-Szene einfach sagt, naja, Vino Gross, das ist unser Produkt. Mhm. Das kommt von uns, weil sie auch 100% aus der Region ist und alles. Und mittlerweile sind sie halt richtig stolz drauf und das taugt ihm halt extrem. Mhm. Also er hat gesagt, das ist quasi die größte Auszeichnung, dass die Leute dort deinen Wein vertreten, weil es einer Wein ist.
Wo ich so ein bisschen richtig ankommen.
Richtig cool, ja. Ja, das Ganze ist in die Region Hallose. Mhm. Ja, und die Steiersker Slowenia besteht aus 7 Ortschaften oder Gegenden quasi. Mhm. Und Hallose ist eben eine von diesen Gegenden. Und sie haben da insgesamt 22 Hektar. Mhm. Also gar nicht so wenig im ersten Moment. Ja. Aber, muss man auch dazu sagen, mit 2000 Stöcke pro Hektar. Das heißt, wenn wir dann einmal zurückdenken ein bisschen, wir haben das in Folge 9, glaube ich, schon mal thematisiert gehabt, wie viel Rebstöcke pro Hektar hat man ungefähr so. In Österreich sind wir da im Normalfall im Mittel irgendwo bei 4.000, 5.000. Dann haben wir in Folge 9 deswegen drüber geredet, weil wir beim Klaus Preisinger haben wir den Rosenberg gehabt und der ist so dicht bepflanzt. Dann haben wir 9.000 Rebstöcke pro Hektar gehabt. Also sehr, sehr, sehr dicht und viel dichter auf einer Fläche. Da haben wir viel, viel weniger. Das heißt, der Michael Gross sagt, ja, wenn du das vergleichst, ungefähr 10 Hektar, wenn du jetzt in Österreich Flächen vergleichen willst, ungefähr, so grob kannst du rechnen. Ne? Ja, man muss sich vorstellen, das ist alles terrassiert. Ne? Mhm. Also das ist super steil. Er hat gesagt, das ist einfach in die 70er, 80er, hat man innerhalb von 5 Jahren halt einfach einmal 1000 Hektar terrassiert. Funktioniert halt auch nur mit dem ganzen kommunistischen Geflecht, was damals so in place wirklich war. Ja, das hat man halt einfach gesagt, so, das wird jetzt gemacht und das ist gemacht worden, fertig. Und ja, du musst dir vorstellen, wir sind da so richtig in so einem Kessel drinnen. Mhm. Ne? Also wir haben da 350 bis 450 Meter Höhe, nach Süden ausgerichtete Kessellage, wo der Vermint drinnen steht. Mega geil. Bodentechnisch kalkhaltiger Mergelboden, also es ist eh so Opak-Thema wieder. Du hast eine ganz dünne Humusschicht drüber. Sehr, sehr karg, das Ganze logischerweise. Und vom Klima her ist das auch jetzt da relativ ähnlich zur Südsteiermark eigentlich. Diese Kessellagen, die hatzen sich halt ordentlich auf. Mhm. Und von der Reife, wenn du das vergleichst, bist du ungefähr 10 bis 14 Tage früher als Südsteiermark. Mhm. Also nur damit wir das ein bisschen einordnen können, wie das so ausschaut. Ja, und dieser nährstoffarme Boden, wo die Reben richtig kämpfen müssen, ist natürlich für den Vermint grundsätzlich einmal Leinwand. Mhm. Der Vermint liebt es. Und 2005, wie sie hingekommen sind, war Vermint gleich eigentlich das, was sie gesagt haben, das möchten sie da wieder näher auspflanzen.
Mhm. Hat es das vorher im Weingut Groß auch schon gegeben?
Im Weingut Groß nicht, nein. Mhm. Sie haben sich da auch Expertenwissen natürlich hereingeholt, wenn sonst, als wie den Michael Wenzel.
Ah ja, na gut, dann wissen wir, woher der Vermint kommt.
Genau, dann wissen wir, woher der Vermint kommt. Schön, dass wir den wieder mal im Podcast haben und ich habe so das Gefühl, der sollte jetzt dann bald einmal fallen.
Übrigens. Ich glaube auch, dass der mal eine eigene Folge braucht.
Steht wahrscheinlich eher auf unsere beiden Listen. Ich erinnere dich nur drauf. Schauen wir mal, wer früher draufkommt. Genau. Ja. Und ich wollte natürlich wissen, wie das so war mit Vermint, weil Vermint und die Diva, das wissen wir ja, das ist alles ein bisschen schwierig und der ist nicht so einfach zu handhaben. Und er hat gesagt, ja, das war bei einer Schwarzach, aber man muss auch da dazu sagen, und das war mir auch gar nicht so bewusst, macht aber Sinn, dass es einfach bei Vermint so unendlich viele Klone gibt, weil die Rebsorten so alt ist. Mhm. Und da kommt es einfach ganz, ganz drauf an. Das heißt, er sagt, wenn du da halt einen Klon hast, der super, super schwierig ist, dann ist es halt auch nochmal blöder, als wie wenn das Rebmaterial schon mal super gut passt.
Ja, fair enough.
Ja, das größte Problem beim Vermint, das haben wir auch schon mal thematisiert, ist halt, dass er sehr, sehr zu hohen Erträgen neigt. Ne? Mhm. Und das heißt, du musst immer voll selektieren, du musst wegschneiden. Und der Vermint ist dann im Endeffekt halt, ist geil, wenn er im höchsten Segment ausgebaut wird, wenn er wirklich komplett selektiert, wenn nur das geilste Material verwendet wird. Alles andere, sagt der Michael Großer, kannst du vergessen, weil gerade da in Slowenien wird halt aus dem Vermint viel so Landwein und so gemacht. Ah. Das schmeckt aber eigentlich einfach schal und nicht nach viel.
Ja.
Das funktioniert nicht wirklich. Aber wenn du das gescheit machst, wenn du gut selektierst, dann kannst du halt wirklich die größten Weine fast mit dem Vermint machen. Da geht halt wirklich sehr, sehr, sehr viel, sagen wir so. Problematisch, weil es war ja sonst einfach, wenn das schon alles war. Problematisch ist natürlich auch das Thema Pilz und Fäule.
Ja, genau.
Hast du auch immer, haben wir auch schon geredet. Wollte natürlich auch wissen, wie das bei Erna so war, was für Probleme es da schon gegeben hat. Und er hat gesagt, ja, 2014 zum Beispiel oder auch 2017 hat es keinen reinsortigen Vermint gegeben bei Erna, weil da ist einer das einfach in der Hand weggeführt.
Jetzt war es 2014 war generell ein relativ problematisches Jahr, weil es sehr viel geregnet hat. Und du hast einfach dadurch, dass die Vermint-Traube relativ dickbärig ist und relativ dicht beieinander ist, und nur dazu, das Ganze ja relativ lang braucht, um zu reifen. Das ist eine spätreifende Sorte. Das heißt, du hast einfach wirklich, du hast alle Voraussetzungen dafür, dass es schief gekommen
ist. Ja, genau. Also halt richtig schwierig. Und er sagt, es ist aber kein Wunder, weil du musst rechnen, so 30% der Jahrgänge kannst kübeln.
Boah,
das ist schon hart. Das kannst natürlich wieder, wie es mei, auffangen, gerade mit dem, dass du sagst, okay, ich arbeite halt mit sehr viel Zeit und deswegen habe ich auch nie das Thema, dass ich jetzt auf einmal gar keinen Wein habe, den ich verkaufen kann. Also. Mhm. Aber trotzdem ist es halt wild, dass du sagst, ja okay, es geht einfach 3 von 10 Jahren nichts.
Ja, das ist schon arg.
Es ist heftig. Ja.
Gut, dass es beim Vino Gross auch sehr, sehr gute Sauvignon Blancs gibt.
Auch das, ja. Wir kommen eh noch ein bisschen aufs Sortiment dann, weil ich das auch nochmal highlighten muss.
Natürlich. Sehr gut.
Aber ja, Thema Vermint, das wollte ich noch dazu sagen. Mhm. Er sagt, das war ein kompletter Glücksgriff. Nein. Weil natürlich hat keiner gewusst, dass diese Rebsorte so in Tee geht. Mhm. Also vom Standing her, dass das halt wieder so geschätzt wird und so viel auch auspflanzt wird. Wir kennen es ja eh, Stefan Welanschitz und Co., wo er übrigens auch sagt, ja, genau das ist es, weil Vermint kehrt zurückgebracht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und gerade auch im Burgenland, da kehrt das weitergemacht und das findet er ganz, ganz großartig. Mhm. Ja, und was ich natürlich auch wissen wollte, ist, wie ist das erstens einmal mit Erna, wie geht es bei Erna weiter? Mhm. Was machen sie weiter? Wollen die das größer machen? Weil man in der Südsteiermark haben sie doch einiges. Mhm. Geht das auch irgendwie in die Richtung? Oder was ist sein Ansatz da? Und er hat gesagt, naja, grundsätzlich ist so, dass der Plan immer war, dass sie nach Slowenien ziehen komplett. Mhm. Und das auch logisch, weil man es halt dort arbeitest. Und das ist doch, wir sind da südlich von Maribor.
Ist
ein das ist doch
von.
Ein Stickel. Mhm. Ja. Also du fährst nach Maribor nochmal, glaube ich, 40 Minuten runter nach Hallose.
Wir sind direkt vorbeigefahren tatsächlich, wie wir das letzte Mal runtergefahren sind
genau,
nach Kroatien. Ja. Dementsprechend. Eben.
Also
das ist ein Stickel.
Das ist ein Stickel. Und nach Maribor selber fährst du von der Grenze auch nochmal, glaube ich, eine halbe Stunde oder so,
weil ja,
ich
das
richtig
minus.
Im Kopf
genau,
habe.
Genau, also eine Stunde fährst du sicher runter, ungefähr.
Ja, eben, also es ist nicht so easy. Mhm. Und sie haben ja ein paar Flächen in Maribor selbst.
Ah.
Gibt es auch den Maribor Blanc zum Beispiel,
ja, genau.
Den sie im Sortiment haben. Und dort in Maribor werden sie das Haus bauen. Also da sind sie gerade dabei, da bauen sie gerade Haus. Das ist jetzt gerade einer Next Step quasi, weil er gesagt, es war immer klar, Lebensmittelpunkt möchte er dort haben. Er will in Slowenien sein.
Spannend.
Voll spannend, ja. Weil ich mir am Anfang auch gedacht habe, okay, wie geht das, wenn du die ganze Zeit eigentlich in der Steiermark bist und in Slowenien das betreibst, und das ist irgendwie doch schwierig. Und er hat gesagt, nein, das war von Anfang an eigentlich der Plan. Und jetzt sind sie dabei, das umzusetzen. Ist halt einfach ein bisschen ein Thema mit, wo passt dann wirklich das Haus, wo passt das alles perfekt. Ja. Gibt es einen Verkostungsraum natürlich dazu und alles, das machen sie ganz schön. Größentechnisch und auch von der Struktur her hat er gesagt, nein, das passt eigentlich perfekt. So kann er arbeiten, so macht es Spaß, so passt es für sie zwar. Was sie schon machen wollen in Maribor, wollen sie schon größer werden, aber nicht was Wein angeht, das finde ich auch ganz spannend, sondern gemischte Landwirtschaft. Also wir haben da ein bisschen den Weg, der in die andere Richtung geht. Wir hören ja oft so, ja, früher gemischte Landwirtschaft und jetzt ist nur mehr Weinbau und dann haben sie spezialisiert. Und sie gehen den Weg ein bisschen anders wieder und machen wieder mehr. Gibt es eher öfters mittlerweile, weil sie jetzt sagen, ja, dieses gesamtheitliche Thema Kreislaufwirtschaft ist ein ganz wichtiges. Sie wollen mit Tieren mehr arbeiten.
Ja.
Auch das Thema Obst, gerade Äpfel, da wollen sie viel noch machen, weil das ist ein ganz spannendes Thema für sie. Auch das Thema Wasser ist eins, mit dem sie arbeiten wollen. Wie kann man das alles ohne irgendwas zusätzlichem Gießen und so zu machen? Mhm. Wie kann ich das regeln mit dem Wasser? Ist auch ganz spannend. Das sind so andere Themen für die nächsten Jahre. Also der Weg geht wirklich in Richtung diesem gemischte Landwirtschaft-Kreislauf-Thema und nicht auf das vom Wein her noch größer werden, weil da passt es jetzt für sie so. Ah, die Geschwisterprojekte gingen natürlich weiter, also mit Johannes und mit der Martina wollen sie das Ganze ein bisschen ausbauen, auch noch, also sowohl Flein, also diese Traubensäfte, als auch eben groß und groß noch mehr machen. Das ist ein bisschen so eine Spielwiese, sagt er selber auch. Das ist einfach, das taugt einer, sie verstehen sich alle vier voll super. Und das taugt einer, dass da ein bisschen eigene Projekte umsetzen können, ohne irgendwie Druck, ohne irgendwie, das muss so und so sein, sondern ja, probieren wir halt einmal aus und schauen wir mal, was geht. Ja, finde ich eine ganz gute Einstellung. Und bevor wir jetzt zum Ende der Geschichte kommen, will ich noch ganz kurz zum Anfang zurück, und zwar zum Furmint Quarzer. Mhm. Und zwar möchte ich euch den nochmal ans Herz legen, weil Das ist einfach ein mega geiler Wein. Mhm. Und generell eben das ganze Sortiment von Wiener Gras, du hast eh schon gesagt, auch Sauvignon Blanc, super geil. Auch die ganzen Einstiegssachen, also Maribor Blanc, Halose Blanc, das beides Cuvées sind, wo eben so Sachen wie Furmint drin ist, aber auch Wöschriesling, ein bisschen Sauvignon Blanc, glaube ich, auch drin ist. Also einfach geil. Das machen auch wirklich, wirklich viel Spaß. Also, grundsätzlich auch die Furmints kannst du natürlich auch ein bisschen liegen lassen. Leihwand, also.
Und man muss da dazu sagen, wir sind da preis-leistungstechnisch top.
Ja, komplett. Also die Einstiegsweine kosten, glaube ich, irgendwelche 13 Euro oder so. Ja. Und der Furmint, also der Garzer Furmint kostet, glaube ich, 17 Euro.
Ja, eben. Also.
Also wirklich für das, was du da an massiv schönem, geilem Ding kriegst, ist das echt sehr, sehr schön preis-leistungstechnisch
auch. Total.
Also ja, einfach ausprobieren. Das war meine kleine Geschichte zu Wiener Gras.
Michi, danke.
Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, siehst du, dein Glas ist auch schon leer.
Mein Glas ist
sehr
leer.
Gut, sehr gut. Aber gut, das ist bei diesem Wein schwierig. Es ist halt einfach saugeil.
Geht halt nicht, ja. Dass das wohl bleibt. Ja, Michi, danke noch einmal. Echt ein super, super geiler Wein und generell alles Weingut. Einfach super cool. Liebe.
Ja, ich glaube, mit diesem Statement können wir ein frohes neues Jahr wünschen.
Ah ja.
Müssen wir auch noch gerne vergessen.
Ja, frohes neues
wir
Jahr.
Wir hören uns 2022.
Oh mein Gott. Wirklich, geht dir das aus?
Ja, sicher.
Ah ja, stimmt. Also wir hören uns das nächste Mal am 1.
Nächste Folge ist in einer Woche, ist am 1. dann kommt die raus.
Ja, na bitte, liebe Leute, rutscht gut 2020. Ins neue Jahr. Viel Spaß dabei. Hoffentlich mit so einem geilen Sprudel wie bei dem, den wir da jetzt haben.
Ja, bitte eindecken damit.
Na gut, im neuen Jahr haben wir ein paar Vorsätze für euch. Und zwar erstens, folgt uns doch auf Spotify und Instagram. Bewertet uns auch gleich bei Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir euer Feedback bekommen. Das gerne auch via E-Mail an entweder kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. An die beiden E-Mail-Adressen könnt ihr uns auch sehr gerne Weintipps, Weingut-Tipps, irgendwelche Infos oder anderes Feedback schicken.
Ich finde, das ist überhaupt der beste Vorsatz. Jeder Zuhörer und jede Zuhörerin sollte mindestens 3 Weintipps,
mindestens 3,
fordern, an einen von uns schicken, weil dann werden wir die im nächsten Jahr abarbeiten.
Ja, perfekt. Super. Ich finde das sehr, sehr gut. Genauso machen wir das. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben, wenn ihr wollt. Da sind wir privat jeweils unter entweder Kedi in Vienna oder Prügel, das ist der Michi. Und wir haben natürlich einen Instagram-Account auch, @weinfuerwein. Schaut da sehr gerne vorbei. Da haben wir immer Fotos zu unseren Weinen, Infos und noch ein bisschen anderen Spaß. Und natürlich haben wir auch auf der Website immer eine Zusammenfassung von unseren jeweiligen Folgen, auch mit den Links, wo bekommt ihr die Weine her und so weiter. Weinfuerwein.at. Gut, na dann, rutscht's gut ins neue Jahr und bis zur nächsten Folge.